Hallo zusammen, ich begrüße euch zur Sendung «Offener Kanal». Das Thema der heutigen Sendung ist die Veranstaltung vom Samstag, 21. April in der Roten Fabrik, Umbruch in der DDR und hier, mit Beteiligung von verschiedenen Leuten. Ich habe jetzt die Aufgabe, etwa 6 Stunden Referat und Diskussion auf 1,5 Stunden Sendung zusammenzukürzen. Ich mache darum gerade 2 Anmerkungen zu dieser Sendung. Erstens, ich werde zum Platz für gut auszunutzen keine Musik abspielen. Das heisst, die müsst euch auf relativ intensive 1,5 Stunden vorbereiten. Und zweitens, ich bringe die verschiedenen Referate nicht in chronologischer Reihenfolge, sondern tue sie thematisch ein bisschen ordnen. So etwas wie eine Inhaltszusammenfassung. Zuerst wird der Till Böttger, das ist ein Mensch aus der DDR, aus Ostberlin, zur Geschichte von der Linken in der DDR reden. Anschliessend möchte ich noch eine Ergänzung dazu von Thomas Grimm, Filmemacher, ebenfalls aus der DDR, einspielen. Als nächstes kommt das Referat von Detlef zum Winkel. Er ist Konkretjournalist und gehört zum Bündnis Radikale Linke. Er hat vor allem einmal die sogenannte Wende beschrieben, wie er sie als Journalist erlebt hat, und kommt dann zu seinem eigentlichen Thema, warum hat das in einen Nationalismus müssen auskippen und was kann eine Linke dem entgegensetzen. Als Abschluss möchte ich Ausschnitt aus dem Beitrag von der Schweizer Linken einspielen. Aber zuerst gerade zum Anfang. Der Till Böttger, relativ jung noch, gehört zur Hausbesetzer-Innenszene, bezeichnet sich als Libertär, hat früher in der Umweltbibliothek mitgemacht und bis vor kurzem auch die Zeitschrift Telegraph herausgegeben, die unabhängig und behördenunfreundlich ist. Das Tonbändchen ist erst eine halbe Stunde nach Anfang der Veranstaltung gekommen, sodass der Anfang nicht aufgezeichnet ist. Ich lese euch jetzt das Referat vor, wo der Till Böttger zur Geschichte der Bewegung und zur Rolle der Kirche gehalten hat. Die Geschichte der DDR-Basisbewegung ist noch nicht sehr alt und bezeichnet und ihres Zeichens eng mit der evangelischen Kirche verbunden. Außer den recht bekannten und populären Persönlichkeiten wie dem Liedermacher Wolf Biermann oder Kunert, Regimekritikern wie Havemann oder Barrow, beziehungsweise Schriftstellern wie Jürgen Fuchs, die alle mehr oder weniger auf sich alleine gestellt waren, kann man bis Anfang bzw. Mitte der 70er Jahre nicht von einer politisch gezielten Bewegung sprechen. Nur innerhalb eines Teils der Jugendarbeit, der evangelischen Kirche, der sogenannten offenen Arbeit, entwickelten sich Ansätze einer systemkritischen Arbeit. Gegen Mitte der 70er Jahre organisierten sich auch in Berlin sogenannte K-Gruppen im Untergrund. Damals arbeitete die Zentrale der maoistischen Zeitung Der Rote Morgen eng mit einer Ostberliner Gruppe zusammen, welche ihrerseits Artikel und Aufsätze mit in die Zeitung einbrachte. Das Blatt kursierte in geringer Auflage auch im Ostberliner Untergrund. Mit der Ausweisung Biermanns und nachfolgend weiterer Bürgerrechtler griff eine große Welle der Wut und Entmutigung um sich, bis ungefähr 1979 entstand ein großes Loch. Erst 1979 wurde mit der Herausgabe der Wittenberger Briefe, einem vom kirchlichen Forschungsheim Wittenberg in einer Auflage von etwa 100 bis 150 vervielfältigte, hauptsächlich ökologisch orientierter Diskussionsrundbrief, ein neuer Akzent gesetzt. Grundsätzlich muss man vorausschicken, dass bis dahin jegliche Art von Vervielfältigung, also auch die Herausgabe von Zeitungen, Flugblättern, aber auch das Lesen westlicher Zeitschriften staatlich verfolgt und als Verbreitung staatsfeindlicher Propaganda streng bestraft wurde. Aber auch wenn der Wille da gewesen wäre, es gab außer ein paar Ormec-Abzugsmaschinen so gut wie keine Druckmöglichkeiten, ohne staatliche Zensur. An dieser Stelle bot die Kirche in der DDR so eine Art Freiraum, eine gesellschaftliche Nische, in der man relativ geschützt politisch arbeiten konnte, trotzdem aber auch wieder an die Grenzen der Gesellschaft stieß. Sie hatte demzufolge hauptsächlich eine Schutzfunktion zu erfüllen. Bis zum Jahre 1976 hatte die Kirche praktisch kein Recht, innerkirchliche Informationen ohne vorherige staatliche Genehmigung herauszugeben. erst 1976 fand ein Treffen zwischen dem damaligen Landesbischof Schädler und Honecker statt, in dessen Verlauf auch das innerkirchliche Vervielfältigungsrecht ausgedehnt wurde. Jetzt konnten Gemeinden eigenverantwortlich praktische eigene Infozettel, allerdings nur mit Terminen, verteilen. Damals wurde der Begriff Kirche im Sozialismus geprägt. Mit den Wittenberger Briefen begann der Versuch, dieses innerkirchliche Vervielfältigungsrecht auch auf unter anderem politische Informationen auszudehnen. Nur der Vermerk nur zum innerkirchlichen Dienstgebrauch schützte vor staatlichem Zugriff und Repression. Die Wittenberger Briefe entwickelten sich ziemlich schnell zu einer Informationsquelle für Menschen, die ihren eigenen Kopf auch zum Denken gebrauchten. Allerdings muss man dazu bemerken, dass die ganze Abfassung sehr vorsichtig gehandhabt wurde. Es war eine Art Gratwanderung zwischen staatlichem Verbot und negativer Selbstzensur. Dieses Problem trifft wohl auch für nachfolgende Infoblätter zu. Anfang der 80er Jahre keimte dann die Schwerter zu Pflugscharenbewegung auf. Als Zeichen der Kritik an der Rüstungspolitik beider Blöcke wurde eine Plastik eines sowjetischen Bildhauers zur Symbolik einer ganzen Generation. Damals begannen die ersten Meetings, aus denen dann die traditionelle Friedenswerkstatt entstand. Nachdem die Bewegung eine solche Breite erreicht hatte, dass sie nicht mehr wegzulügen war, zog das Regime den Gürtel enger an. Drohungen gegen die Kirchenleitung, massenweise Festnahmen, Aussprachen in Betrieben und anderes mehr führte dazu, dass die Kirche sich des Schutzes entsagte und öffentlich verkündete, jeder, der das Symbol weiter trüge, tue das auf eigene Verantwortung. Das reichte, um Tausende von Jugendlichen einzuschüchtern. Zur selben Zeit versuchten einige Mitglieder der SED innerhalb der Partei eine Art konspirative Plattform aufzubauen, welche sich den Sturz des Stalinismus und die Einführung eines humanen Sozialismus zum Ziele setzten. Es begann nach einem Interview Havemanns im Hamburger Spiegel, danach bekam er Hausarrest und wurde rund um die Uhr überwacht. Eine enorme Säuberungswelle in der Partei, vor der nur wenig nach außen drang, setzte ein. 1983 gründeten sich die Frauen für den Frieden. Nach der Entdeckung eines Notizzettels bei einer westlichen Journalistin an der Grenze wurden mehrere Frauen, unter anderem Bärbel Boley, von der Staatssicherheit verhaftet und für einige Wochen hinter Gitter gebracht. Nach einer sehr mehr unspektakulären Zeit gründete sich 1986 die Berliner Umweltbibliothek. Kurz vorher war aus einem Menschenrechtsseminar die Initiative Frieden und Menschenrechte hervorgegangen, welche im Juni 1986 das erste kirchenunabhängige Infoblatt, den Grenzfall, herausbrachte. Neben Menschenrechtsthemen informierte er über Friedenspolitik, soziale und kulturelle Probleme. Die Redaktion musste verdeckt im Untergrund arbeiten, schrieb selbst die Beiträge, druckte und legte auch eigenständig zusammen. Über Freundeskreis und Arbeitsgruppen ging er in die ganze DDR. Parallel dazu erschienen die Umweltblätter, herausgegeben von der Bürgerinitiative Umweltbibliothek. Als innerkirchliches Blatt wurde anfangs noch der Versuch unternommen, das Blatt zu mäßigen, was aber nicht gelang. Es gelangten ziemlich rasch zu DDR-weiter Bekanntheit und Popularität, was bedingte, dass wir über den Rücklauf viele Informationen erhielten, die wir wiederum im Blatt verwenden konnten. So waren wir in der Lage, eine Art alternatives Infomonopol zu entwickeln. Weil wir eher informelle, aktuelle Beiträge brachten und Grenzfall mehr Diskussionen, gab es eine produktive Zusammenarbeit beider Blätter. Alles natürlich konspirativ über persönliche Kontakte. Im November 1987 wurde die Umweltbibliothek in einer nächtlichen Aktion um Punkt 12 von Beamten der Stasi erstürmt und 5 Leute beim Druck der Umweltblätter verhaftet. Vorgeworfen wurde uns die Vervielfältigung von Grenzfall. Es begann eine Welle DDR-weiter und internationaler Solidarität. Eine Mahnwache vor der Zionskirche wurde organisiert. Die Verhafteten mussten freigelassen werden. im Oktober vorher überfielen K30 Skinheads ein Konzert in der Zionskirche und verprügelten bzw. verletzten zahlreiche Konzertbesucher. Die Polizei stand daneben und hielt sich zurück. Bis dato wurde das Problem der Neonazis praktisch totgeschwiegen. Nun handelte der Staat, indem er einige von ihnen in Schauprozessen und mit großer Pressekampagne für Jahre hinter Gitter brachte. Die Prozesse fanden just zur selben Zeit wie die Mahnwache statt und so wurde von den Medien alles bunt durcheinander gewirbelt. Bald waren die Opfer die Täter und das eigentliche Problem waren nicht die Neonazis, sondern wir. Im Januar 1988 demonstrierten wir am Rande der Luxemburg-Demo für Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit, wurden verhaftet und in Prozessen wegen Zusammenrottung verurteilt. Stefan Kravcik, Bärbel Boley, Werner Fischer und andere wurden in den Westen abgeschoben. Wir kamen frei und machten weiter. Zur Tagung von IWF und Weltbank organisierten wir ein Pfennigwerfen vor dem Pergamonmuseum in Ost-Berlin. Die Aktion hatte wenig Erfolg, alle TeilnehmerInnen wurden festgenommen, eine Videokamera beschlagnahmt. Ständige Zuführungen und offene Überwachung gehörten zu den Mitteln der Stasi, uns einzuschüchtern. Zu den Volkskammerwahlen 1989 versuchten wir, den absehbaren Wahlbetrug aufzudecken. Es wurden Beobachter für jedes Wahllokal, jedenfalls für viele, organisiert, was für einige Stadtbezirke auch flächendeckend gelang. Es wurden die Auszählungsergebnisse notiert und am Abend hochgerechnet. Nachdem klar war, dass wir recht hatten, erhoben einige Leute Anzeige gegen das Wahlergebnis und wir organisierten die sogenannte Wahldemos, die ab dato monatlich um jeden 7. herum stattfanden. In der Folge kam es wiederum zu Festnahmen und auch zu Ausweisungen. Die Demos wurden mit brutaler Gewalt niedergeschlagen. In Leipzig begannen zu dieser Zeit die montäglichen Friedensgebete mit den nachfolgenden Demos. Am 9. September gründete sich in Berlin das neue Forum mit dem erklärten Ziel, gesellschaftliche Veränderungen zu erwirken. Innerhalb kurzer Zeit schwoll die Organisation auf über 100.000 Mitglieder an. Der Staat, das Regime, konnte oder wollte es nicht mehr verhindern. In Leipzig wurden mehrere AktivistInnen deren montäglichen Friedensgebete verhaftet. In Berlin wurde daraufhin eine Mahnwache in der Gethsemane-Kirche organisiert. Der folgende bekannte Vorgang wurde als Revolution bezeichnet, ist aber im Grunde genommen aus heutiger Sicht nur die Voraussetzung für eine Rekapitalisierung der DDR gewesen. Zu den ersten sogenannten freien Wahlen wurde deutlich, dass die Linke der DDR es bis heute nicht verstanden hat, sich ihre Vorstellungen, Konzepte, soweit vorhanden, verständlich zu vermitteln. Dann hat der Till Böttcher noch etwas zur Vereinigten Linken gesagt. Sie ist entstanden aufgrund von einem Diskussionspapier, wo geheissen hat, Böhlener Plattform. Das Arbeitspapier hat Thesen zur gesellschaftlichen Situation und Konzeptansatz für eine weitere Entwicklung enthalten und ist von anonymen Mitgliedern von der SED und von Neomarxisten unterzeichnet gewesen und hat zur Gründung von einer linken Organisation aufgerufen. Im Wesentlichen ist das die Grundlage für die Gründung von der Initiative für eine Vereinigte Linke, kurz Vereinigte Linke. Auf dem Gründungstreffen hat es schon erste Lampen gegeben zwischen Verfechtern von einer dezentral organisierten Organisationsstruktur und einigen Marxisten und Trotzkisten, die das Infomonopol an sich reissen wollten. Trotzdem, hat der Streit geschlichtet worden ist, haben sich eigentlich die Autonomen mehr oder weniger zurückgezogen. Heute ist die VL eher marxistisch dominiert. Unter dem fehlenden Druck von außen, also mit dem Wegfallen der Stasi, differenzierten sich die verschiedenen Vorstellungen und Handlungsweisen der Leute aus und ein allgemeines Problem trat an die Stelle der vorherigen Zusammenarbeit. Der Zerfall und die Bildung neuer Gruppen. Das alles hat dazu beigetragen, dass es nicht zur Bildung einer starken linken Opposition kommen konnte. Ansätze von Selbstverwaltung wurden in Betriebe In Betrieben funktionierten nur partiell und wurden größtenteils von der Gewerkschaft aufgesogen oder durch die Leitungen hintergangen. Beispielsweise gab es in der Armee Bestrebungen zur Bildung von Soldatenräten. Es bildete sich auch einige unabhängige Räte, jedoch wurden dann Mitte Januar per Befehl administrativ die Bildung von Soldatenräten in jeder Einheit vorgeschrieben. Dazu kommt, dass eine über die einzelne Einheit hinausgehende Vernetzung der bestehenden Räte nicht zustande kam. Vertreten wurden jeweils nur persönliche bzw. Interessen der eigenen Einheit. Festzustellen ist überdies, ist jedoch in fast allen Einheiten das Bestreben der Soldaten, sich den jetzt möglichen Zivildienst versetzen zu lassen, was auch ohne Probleme möglich ist. Offiziere auf Zeit stellen Entlassungsgesuche. Insgesamt gesehen ist die Armee in einer total destabilisierten Lage. Ich setze jetzt Sie oder Till Böcker zur Hausbesetzung Rett.
Also ich komme so ein Stückchen aus der Hausbesetzerinnen-Szene und würde einfach so als reellen Bezug oder so auch für eine Diskussion noch mal was über die Entwicklung der Hausbesetzer-Szene sagen wollen. Bisher, bis ungefähr November 1989, waren in der DDR nur stille Besetzungen möglich. Öffentliche wurden als Angriff auf die sozialistische Ordnung entweder von der Polizei oder Stadtsicherheit so eben strafrechtlich verfolgt. Erst im November, Dezember, Januar, also nach der sogenannten Wende, gab es einen großen Besetzerinnenschub. Viele Infokaffees, Galerien, auch Frauenzentren, Druckereien, aber auch Verlage entstanden. Gegenwärtig gibt es ca. 30 besetzte Häuser, welche auf unterschiedliche Weise, aber auch eben gemeinsam versuchen, selbstverwaltete Strukturen zu entwickeln. Also wir haben einen Häuserrat gebildet, der sich wöchentlich trifft und auf dem ja, Solidarität besprochen wird, auf dem koordiniert wird, wie man sich gegen Nazi-Angriffe wehrt. Und der Besetzerinnenrat, der Häuserrat, gibt praktisch so eine Hausbesetzerinnenzeitung raus. Die soll eigentlich so monatlich erscheinen. Wir haben erst eine Nummer rausgebracht und das ist so mehr so ein Arbeitspapier, einfach um den Häusern, die nicht so die praktischen Erfahrungen mit dem Umgang mit dem Rechtswesen haben, also so wie man Verträge macht, wie man Sanierungsträger findet, also die ganze rechtliche Kiste, dann praktisch in diesem Arbeitspapier als Beispiele enthalten sind, wie es Häuser gemacht haben und so. Und jetzt soll dieses Mehrarbeitspapier eben als öffentliche Hausbesetzerinnenzeitung erscheinen, eine Auflage von 5000 und richtig im Kiez verteilt werden. Es gab auch erste Räumungsversuche durch die Polizei. In der Adalbertstraße befinden sich 3 besetzte Häuser in Ostberlin gegenüber einem Jugendclub. Dieser Jugendclub ist so eine Art Konfliktpunkt, also da treffen sich zu jeder Disco, die jeweils donnerstags stattfindet, Nazis. Und wenn die Disco vorbei ist, dann nehmen sie sich ein Haus vor und versuchen das irgendwie zu erstürmen oder bewerfen es mit Steinen oder versuchen eben Linke irgendwie zu verprügeln. Und die Polizei hat versucht, unter der Argumentation ein Angriffsziel der Nazis beseitigen, also damit einen Konfliktpunkt beseitigen zu wollen, versucht, dieses Haus zu räumen. Ist glücklicherweise nicht gelungen. Aber ja, es macht irgendwie so die Situation deutlich.
Warum ist es nicht gelungen?
Es ist nicht gelungen, also als die Polizei kam, war das Haus leer, also keiner der Besetzerinnen anwesend. Daraufhin räumte die Polizei alle Sachen, die irgendwie im Haus vorzufinden waren, auf Polizei-LKWs. Und während dieses Vorgangs kamen eben einige Leute das mit und trommelten Leute aus den umliegenden besetzten Häusern zusammen, die dann da aufkreuzten und praktisch die Sachen wieder abluden. Es kam dann so ein zweiter LKW, so mit Steinen und Bausand, um eben die Tür zuzumauern. Dann fingen die Leute halt an, da die Steine von dem LKW irgendwo anders hinzutragen und den Sand quer über die Straße zu verstreuen, also dass es einfach nicht mehr möglich war. Die haben zwar geschafft, wirklich den Eingang irgendwie zuzumauern, bloß eine halbe Stunde später, also die stellten sich so dann vor und bewachten irgendwie das Haus. Eine halbe Stunde später guckten dann die ersten Leute so aus dem ersten Stock raus und daraufhin zogen die Bullen dann so ziemlich entnervt ab.
Nachher ist der Dillner auf die Neonazis eingegangen, die schon mehrfach besetzte Häuser angegriffen haben. Ich spiele jetzt ein Stück aus einem Diskussionsbeitrag von Thomas Grimm. Er ist Dokumentarfilmer, Journalist, ebenfalls aus der DDR und hat sich auf das Referat von Till bezogen.
Ich habe in dem, was du da vorgetragen hast, ein paar Dinge vermisst, die ich glaube, wenn man über die Linke in der DDR spricht, zumindest erst einmal konstatieren muss. Es ist natürlich ein Phänomen, ein DDR-Phänomen, dass eine Linke sich etablieren musste innerhalb kürzester Zeit neben einer SED mit 2 Millionen Mitgliedern, wovon sich viele als Linke fühlten. Also eine Linke neben einer linken Staatspartei, wie auch immer sie als Staatsmacht fungiert hat. Das ist ein großes Problem, was muss man untersuchen, was das eigentlich für die selbstständige Linke neben der SED eigentlich bedeutet hat. Auch an der Begrenzung ihrer eigenen Möglichkeiten. Nein, ich bin freiberuflicher Filmemacher aus der DDR. Ich habe zum Zweiten wäre darauf hinzuweisen, dass die Entwicklung der Oppositionsbewegung in der DDR Strukturen ausgebildet hat, immer mehr hinsichtlich einer überregionalen Bewegung, Organisationsform. Dabei spielte das Seminar, das nannte sich Konkret für den Frieden, eine wichtige Rolle, was dann immer jährlich stattfand seit 1985 und wo dort dann auch die Vertreter, die wir heute also in den führenden Linken beziehungsweise in der demokratischen Aufbruch und ähnlichen Parteien heute vorfinden, also das ist, Eppelmann war einer der wichtigsten Vertreter dabei, Christa Wollenberger und andere. Also diese Struktur wurde schon also überregional angelegt und es gelang allerdings nicht im späteren Verlauf, also diese bereits, sagen wir mal, im Keim befindliche DDR-Struktur lebensfähig zu machen, als Machtfaktor. Zum Zweiten etwas zum neuen Forum. Wie gesagt, ich kann das hier nur stichpunktartig sagen. Eine Bewegung, die eine neue DDR will, bewacht, stellt Posten ab, wenn die Kampfgruppen entwaffnet werden und die Waffen zerstören. Das heißt, die eigenen möglichen Grundlagen einer neuen Gesellschaft mit Hilfe der Werktätigen des Proletariats hat man selbst mit zerstört. Im Gegenteil, viele Kampfgruppen haben am 9. Oktober verweigert in Leipzig, auch nur die Waffen aus den Schränken zu holen zum Einsatz. Dieser Blick auf die wirkliche, reale Situation ist den Leuten abgegangen. Hier sind Möglichkeiten verschenkt worden. Wie gesagt, das sind alles Dinge, die der historischen Aufarbeitung bedürfen.
Die Anmerkung von Thomas Grimm zum Thema Betriebskampfgruppe ist natürlich von Till nicht ganz unwidersprochen geblieben. Er hat gemeint, dass die Betriebskampfgruppe ja jeweils Schulter an Schulter mit den Streit- und Ordnungskräften eingegriffen haben. Wenn sie auch nie konkret geschossen haben, haben sie doch mit Knüppel und ähnlichen Schlagstöcken sich an der Repression beteiligt.
Vielleicht noch ein Wort zum runden Tisch. Hätte man den runden Tisch eingesetzt anstelle der staatlichen Macht, also sprich Rathäuser, Kreise, Bezirksebene, auch diese Möglichkeit hat meiner Meinung nach bestanden in einer Zeit bis zum 9. November.
Soweit der Ganzige von Thomas Grimm. Ich komme jetzt zum einleitenden Referat vom Detlef zum Winkel, Konkretjournalist und er gehört eben zum Bündnis von der radikalen Linken im Westen.
Die Spaltung der Stadt geht mir durchs Herz, lese ich in der April-Ausgabe der Fabrikzeitung. Mir nicht. Ja, es tut mir leid, ich kann keine Gefühle heucheln, die ich einfach nicht habe. Die Öffnung der Mauer habe ich am Fernsehen erlebt. Ob es bequem war oder nicht, egal, es war jedenfalls eine bewusste Entscheidung. Am Morgen des 10. November wollten alle nach Berlin, um dabei zu sein. Ich habe mir das überlegt und anders entschieden. Für mich ist Berlin eine Provinz des Springer-Konzerns, der Ort, wo der Frontstadt-Mob gegen die APO mobil machte und wo Rudi Dutschke in den Kopf geschossen wurde. Nach einiger Zeit habe ich bemerkt, dass andere Journalistenkollegen ganz ähnlich dachten und ähnlich entschieden haben, nämlich nicht hinzufahren. Nicht nur linke Kollegen, sondern auch solche, die versuchen, ihren Beruf einigermaßen mit Verstand auszuüben. Und das ist vielleicht die einfache Erklärung dafür, dass die ganzen Reportagen vor Ort meistens von Analphabeten gemacht worden sind. Am Fernseher waren die Gesichter der Menschen auf dem Kurfürstendamm zu sehen. Ich dachte, wenn sie den Kuhdamm dreimal hoch und runter gelaufen sind, weil das Café Kranzler zu teuer ist, wissen sie nicht mehr, was sie tun sollen. Und dann gehen sie zum Brandenburger Tor, wo es noch öder ist. Die nächste Einstellung zeigte, dass sie schon da waren und auf der Mauer rumstanden. Eine äußerst anregende Beschäftigung, die den Beteiligten anscheinend tagelang Abwechslung bot. Dann dachte ich, jetzt werden sie bald deutsche Fahnen mit sich tragen und siehe da, sie waren schon ausgepackt. In Frankfurt läuteten die Glocken des Doms. Am nächsten Tag hatte auch der Hessische Rundfunk, früher noch als Rotfunk, was er nie war, dann als rot-grüner Funk gescholten, schwarz-rot-gold geflaggt. Die Reporter begaben sich auf die Suche nach einem jener Dörfer, durch die die deutsch-deutsche Grenze hindurchführt, und fanden Alten Burschlar, wovon man vorher noch nie etwas gehört hatte. Einwohnerzahl garantiert unter 100. Im Radio war der Bürgermeister dieses Kaffs am Telefon. Gerade waren einige Bürger des östlichen Teils von Burschlar bei ihm eingetroffen. Nach ein paar gestammelten Worten von wegen endlich und nach 40 Jahren und können wir Burschlarer wieder zusammen und so weiter, sagte der Bürgermeister, ohne zu stottern, willkommen in Groß-Burschlar. Seitdem haben die Medien eigentlich keine interessanten Neuigkeiten mehr gebracht. Groß-Burschlar, Groß-Berlin, Groß-Deutschland. Für die Freiheit, um die es ursprünglich mal gegangen sein soll und um die es vielleicht auch für einige kurze Momente tatsächlich gegangen ist, interessiert sich niemand. Die Freiheit kotzt leise vor sich hin. So ungefähr, freilich mit etwas milderen Worten, sagte es gestern Abend Stanislaw Lem, polnischer Literat, Philosoph und Science-Fiction-Autor, in einem Gespräch. Dass die Mauer so plötzlich geöffnet wurde, hat die BRD-Linke überrascht. Alles Weitere, die nationale Welle, der deutsche Chauvinismus, die Ressentiments gegen ausländische Bedenken zur Wiedervereinigung, kam vielleicht auch plötzlich, ist aber nicht über Nacht entstanden und nichts Neues. Es gibt ein paar ziemlich kluge Bücher über die spezifische Problematik der Bundesrepublik und ihrer Gesellschaft. Ich nenne hier nur eines der ersten, Die Unfähigkeit zu trauern von Alexander und Margarete Mitscherlich, und eines der zuletzt erschienenen, Die zweite Schuld von Ralph Giordano. Zurzeit tritt einfach ein, wovor diese Bücher gewarnt haben, oder etwas genauer, die logischen politischen Konsequenzen der dort beschriebenen Phänomene treten ein. Diese Bücher haben die Verdrängung der Nazi-Verbrechen durch die deutsche Gesellschaft zum Thema. Sie behandeln die mannigfache Auswahl von Ausreden und Entschuldigungen, das nichts gewusst haben, dass die anderen sind genauso schlimm, dass Wer so viel geleistet hat wie wir, der hat ein Recht darauf, von Auschwitz nichts mehr zu hören. Es ist ja schon so lange her, dass man seit 1950 zu hören bekam. Giordano fasste seine Analyse in dem Satz zusammen: Dem größten Massenverbrechen in der Geschichte der Menschheit folgte das größte Wiedereingliederungswerk für die Täter. Diesen Satz sollte man stets gegenwärtig haben. Dann kann man leicht verstehen, was sich zurzeit in deutschen Landen abspielt. Wie und warum es aber möglich ist, dass sich die Deutschen an einem 9. November, dem Tag der sogenannten Kristallnacht 1938, zum glücklichsten Volk der Welt erklären, dass sie sich an dem potthässlichen Bauwerk schauerlich imitierter Monumentalarchitektur, an jenem Säulenschinken, der Brandenburger Tor genannt wird, dem nationalen Überschwang hingeben, wo schon immer die uniformierten Kriegermärsche durchgingen, wie es möglich ist, dass sich also das Volk der KZ-Wärter und SA-Schläger, der Lanzer- und BDM-Frauen, der SS-Männer, Gauleiter, Blockwärter und Wehrwirtschaftsführer, das Volk, wo jeder Mann in einem Ledermantel automatisch heute noch Assoziationen an Gestapo wecken muss, wie es also möglich ist, dass sich dieses Volk erneut zu den Herren Europas aufschwingen kann, das kann man nie begreifen, es sei denn, wir verabschieden uns restlos vom humanistischen Menschenbild. Da ich irgendwie doch noch daran hänge, bin ich lieber dafür, dass Deutschland zerstört wird, und so schrieb ich in konkret Ceterum censeo, was mit Germaniam esse delendam leicht zu vervollständigen war. Aber viele BRD-Linke, für die es sonst selbstverständlich ist, dass die Schweine weg müssen, sehen es diesmal doch sehr viel differenzierter. Deutschland müsse ja nicht immer etwas Schlechtes bedeuten, finden sie, und dass man die deutsche Einheit konstruktiv nutzen solle. Man könnte eine neue Verfassung machen, man könnte Bundeswehr und nationale Volksarmee abschaffen, soziale Vorteile aus der DDR übernehmen, das Ausländerwahlrecht einführen. Das sind die Linksnationalisten, die sich mit der CDU darin einig sind, ein nationales Selbstbestimmungsrecht für die Deutschen zu fordern. Sie wollen nicht wahrhaben, dass das Dritte Reich diese fortschrittlichen Kriterien durchaus erfüllte und dass die Forderung der deutschnationalen Selbstbestimmung zu Hitlers politischem Instrumentarium gehörte. Das nationale Selbstbestimmungsrecht für Deutschland zu fordern, bedeutet, ein Recht auf Imperialismus zu fordern. Das ist ein epochaler Fehler. Wer auf soziale und demokratische Fragen, um die es ja tatsächlich geht, nationale Antworten gibt oder solche auch nur toleriert, wird sich als Linker verabschieden. Das ist in meinen Augen kristallklar. Neben den Linksnationalisten gibt es in der BRD-Linken eine breite Strömung des Appeasements. Man sagt, die Wiedervereinigung sei gelaufen, nicht mehr das Ob, nur noch das Wie stünde zur Disposition. Der Zug rollt, der Zug ist abgefahren, der Zug ist nicht mehr zu stoppen. Aber der Zug hält manchmal, wie ich heute selbst wieder einmal erfahren durfte, auch seinen Fahrplan nicht ein. Und in jedem Abteil gibt es eine Notbremse. Seit einem Jahr bildet sich neben diesen Strömungen bei uns eine neue Strömung heraus, die sich den Namen Radikale Linke gegeben hat und in der sich linke Grüne und Feministinnen, ehemalige Maoisten und Trotzkisten, einige DKPler und einige autonome Gruppen treffen. Diese Radikale Linke ist eine Reaktion auf die Integration und Verstaatlichung der Grünen, die sich mit dem Bekenntnis zur deutschen Einheit definitiv vom sozialen Protest getrennt haben, dem sie ihr Entstehen einmal verdankten. Die Radikale Linke ruft zu einer bundesweiten Demonstration gegen die Wiedervereinigung am 12.05. in Frankfurt auf und hat dafür den Titel »Nie wieder Deutschland« gefunden. Damit haben wir also, so sehe ich es, den Anfang einer Umgruppierung in der westdeutschen Linken. Die Grünen werden etwas schrumpfen. Vermutlich werden sie stabiler sein, als man es jetzt im Moment denkt, wo die Ökosozialisten Thomas Ebermann und Reinhard Trampert auf der einen Seite ausgetreten sind, auf der anderen Seite aber Otto Schilly, Thea Bock aus Hamburg und andere die Partei verlassen haben und man nicht weiß, wie lange andere sogenannte Realpolitiker in der Partei bleiben werden. Trotzdem haben sich die Grünen immer wieder als stabil erwiesen, aber das ist jetzt nicht mein Problem. Das Problem ist, welche Beziehung sie zur Westdeutschen Linken haben. Die Westdeutsche Linke war anfangs der grünen Gründerzeiten begeistert von diesem Projekt, später ernüchtert. Später gab es eine Phase des Unmuts und jetzt gibt es, glaube ich, eindeutig eine Phase der Abwendung. Das heißt, die Existenz der Grünen ist kein Problem mehr der Westdeutschen Linken. Die Westdeutsche Linke sucht eigene politische Artikulationsformen, die zunächst einmal nicht parlamentarisch sein werden. Als weitere Strömung, die vermutlich neu auf den Plan treten wird, gibt es die PDS, die eine westliche Gründung angekündigt hat und Attraktivität für eine ganze Reihe von Linken in der Bundesrepublik genießt. Ihre Attraktivität kommt von der personellen und materiellen Stärke, die sie immer noch verkörpert. Weniger aber von einer kritischen Auseinandersetzung mit dem, was die PDS ist, was sie will und mit wem sie es will. Denn sie hat mehrfach erklärt, es jedenfalls nicht mit Linksextremisten zu wollen. Und als dritte Strömung haben wir die radikale Linke, die sich abtrennt nach einem doch einigermaßen schmerzlichen Prozess von der Verstaatlichung einerseits und von der Renationalisierung andererseits. Sie ist nicht von Anfang an so klar gewesen, sie hatte eher einen Fehlstart mit einer Plattform, die durchaus nicht in der Lage war, die Ereignisse des letzten Herbstes vorauszusehen. Aber ich glaube, das ist nicht das Tragische, sondern das, was an dieser radikalen Linken eher attraktiv ist, ist, dass sie in der Lage war, diesen Fehler offen einzugestehen und entsprechend auf die neue Situation des Herbstes zu reagieren. Alle Welt glaubt nun, diese Spinner von der radikalen Linken werden sich noch beruhigen oder einfach von der Geschichte überrollt werden. Was aber ist das, diese Geschichte, die nun täglich beschworen wird und deren Rat man nicht anhalten kann, wie selbst die kritischen ausländischen Beobachter sagen, die sich nun alles andere als ein mächtiges Deutschland wünschen? Um es an der Frage des Tempos aufzuziehen, politisch kommt die deutsche Einheit langsamer, als man denkt. Ihr werdet es auch beobachtet haben, sobald die DDR-Wahl gelaufen war, gab es dann doch zahlreiche westdeutsche Wahlkämpfer, die auf den Plätzen von Leipzig, Dresden und Erfurt gesprochen hatten und denen es dort nicht schnell genug gehen konnte, die jetzt doch von längeren Zeiträumen reden. Und überhaupt ist das ganze Projekt der Währungsunion, hat das ganze Projekt der Währungsunion seinen Sinn darin, schnell irreversible Fakten zu schaffen, bevor die deutsche staatliche Einheit, die längere Zeit benötigen wird, vollzogen werden kann. Historisch wird die deutsche Einheit schneller scheitern, als man denkt, weil daran überhaupt zu denken, die Einbildung einer Stunde Null stört. Das Bismarckreich und der Faschismus als deutsche Nationalstaaten scheiterten, historisch gesehen schnell, aber nach menschlichen Maßstäben viel zu langsam. Da die Geschichte nach Jahren und nicht was lehrreicher wäre nach Toten zählt, kommt alles also darauf an, das historisch feststehende Scheitern der deutschen Einheit so zu beschleunigen, dass es vor ihrem Zustandekommen eintritt. Die Geschichte muss beschleunigt, die Politik verlangsamt werden. Das politische Bremsen verspricht nur gegenüber einer schwachen Regierung Erfolg, also nur in der DDR. Die rund erneuerte PDS, die Vereinigte Linke und die Oktoberdemonstranten, falls sie sich denn verantwortlich fühlen für ihre Revolution, sollten mit zusammen 20% in der Volkskammer dazu in der Lage sein. Voraussetzung ist allerdings, dass sie werden, was sie zu sein vorgeben, aber noch nicht sind. Demokraten. Dazu gehört nämlich, ein Wahlergebnis zu respektieren und mit aller Hingabe die zugewiesene Oppositionsrolle einzunehmen. In der Bundesrepublik bestehen nicht einmal konkrete Möglichkeiten der politischen Blockade, seit das gesamte rosa-grüne Lager zum Einig-Vaterland übergelaufen ist. Dass der DDR-Wahlkampf eines Willy Brandt von A bis Z zur Pleite geriet, fördert nicht etwa die schlichte Erkenntnis, dass konservative Parolen konservative Ergebnisse zeitigen. Oh nein, alles, was man begriffen hat, ist, dass es momentan irgendwie günstiger ist, den Ehrenpräsidenten der SPD West und Ost aus dem Rampenlicht etwas zurückzuziehen. Wenn es bei uns darum geht, das Rad der Geschichte keineswegs anzuhalten, sondern zu beschleunigen, dann heißt das, den herrschenden Größenwahn so zu attackieren, dass er in immer schnellere Schübe fällt, ohne bereits in der Lage zu sein, seinen wahnhaften Ideen entsprechende Taten folgen zu lassen. Statt den Patienten rechtzeitig zur Vernunft bringen zu wollen, was nicht mehr möglich ist, muss seine Krankheit gefördert werden, damit ihre Unheilbarkeit erkannt wird, rechtzeitig, bevor ihm gekaufte Ärzte Zurechnungsfähigkeit alias Souveränität bescheinigen. Beispielsweise müsste die weder unsinnige noch überflüssige, sondern höchst lehrreiche und nützliche Diskussion über die polnische Westgrenze um eine ebensolche über die tschechoslowakische Westgrenze ergänzt werden. Im Bundestag müsste sich jemand finden lassen, der oder die einen Antrag auf die förmliche Annullierung des Münchner Abkommens stellt. Ein solcher Antrag würde nämlich prompt niedergestimmt werden, wie sich die Westdeutsche Volksvertretung noch jedes Mal geweigert hat, die Nichtigkeit jenes Vertrags von 1938 festzustellen. Der Weizsäckersche Nebel um Václav Havel würde sich lichten und alle diejenigen wären um eine Erfahrung reicher, die den Anspruch der BRD auf die deutschen Grenzen von 1937 für eine Marotte halten, anstatt für die bindende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Im nächsten Schritt könnte ein solcher Antrag dem Europaparlament vorgelegt werden, nur umgekehrt: Bestätigung des Münchner Abkommens in allen Punkten, weil sich das Appeasement auch heute auf der ganzen Linie durchsetzt. Hoffentlich würde dieser Antrag wenigstens ebenfalls abgelehnt werden. Wir müssen Mittel und Wege finden, um zu erreichen, dass die Deutschnationalen die Selbstbeherrschung verlieren, die sie sich mühsam auferlegen, um die zum Greifen nahe Wiedervereinigung nicht doch noch zu gefährden. Wir müssen den Zorn der Konservativen herauslocken, ehe er sich als Volkszorn organisieren kann. Darum ist dies auch kein Versuch, einen Faschismus zu provozieren. Vielmehr rechnet diese Politik damit, dass wir es nicht, mindestens noch nicht, mit einem Faschismus zu tun haben, wohl aber mit denselben historischen Grundmustern, Triebkräften und Interessen, die das Deutsche Reich immer schon begleitet haben. Wenn diese schlichte Erkenntnis um sich greifen kann, nicht nur innerhalb, sondern vor allem auch außerhalb der deutschen Grenzen, dann ist es vielleicht noch nicht ausgemacht, dass die Wiedervereinigung tatsächlich realisiert wird. Nun habe ich doch versucht, so etwas wie die Umrisse einer Strategie gegen den deutschen Imperialismus zu skizzieren. Ob ein solcher Widerstand erfolgreich sein kann, darüber ist damit noch nichts ausgesagt. Aber wir Linken müssen einmal auch ohne die glänzenden Erfolgsaussichten handeln können, die wir aus den Texten von Marx, Engels, Lenin oder Mao immer gern herausgelesen haben. Wir müssen wissen, was unsere Überzeugungen wert sind, ob wir sie an den Nationalismus verkaufen oder nicht. Wir müssen erkennen, wann wir Nein zu sagen haben, und wir müssen es jetzt erkennen.
Soweit das Referat vom Detlef zum Winkel. Sein Referat hat übrigens heftige Reaktionen ausgelöst. Unmittelbar nach dem Referat hat sich eine Frau aus dem Publikum von den Anwesenden gemeldet. Eine ältere Frau, die ihr ganzes Leben lang in der DDR gelebt hat und erst vor ein paar Monaten definitiv ausgereist ist. Der Anfang von dem, was sie gesagt hat, ist leider unhörbar. Ich setze es mitten drinnen mal ein. Sie hat sich bezogen auf die Einleitung, die Darstellung von der Wende, wo die Menschen über die Mauer gefallen ist und die Menschen in den Westen gekommen sind.
Dargestellt haben, dass die alle ja, so blauäugig da in irgendwas reintappen und wissen gar nicht, wie schlimm das ist, was sie sich wünschen, wenn sie sich wünschen, zueinander zu dürfen. Das ist, so darf man das nicht sagen, das muss ich nochmal wiederholen. Und dann noch was, es gibt wirklich Großburschler, es gibt einen Dorfteil, der heißt Großburschler und es gibt einen Großteil, einen Dorfteil, der heißt Altenburschler. Und ich habe ungefähr 10 Jahre mit einem Kollegen zusammengearbeitet, der stammte eben aus Großburschler. Und daher weiß ich auch, was in dem Dorf passiert ist, und ich fand das unheimlich aufregend und ganz schön, dass die ausgerechnet an dieses hinterletzte Kaff gegangen sind, Großburschler, weil nämlich da wirklich so viel Schlimmes passiert ist in den Jahren, in denen die Trennung war und die Teilung war, in den Familien. Da sind Leute natürlich auch nach dem Westen gegangen, wie von überall. Und es war Sperrgebiet, die durften nicht etwa dann auch mal irgendwann zu Besuch einreisen oder so. Und auch aus der DDR durfte man nicht irgendwann mal, wenn man Lust hatte oder jemanden dort kannte, zu Besuch da vielleicht nach Großburschler wollen und einfach hinfahren mit dem Bus oder so. Da musste man sich eben auf dem Kreisamt eine Bescheinigung holen, und wenn man nicht also belegen konnte, weshalb, wegen Krankheit oder sonst irgendwas, irgendeines nächsten Verwandten man dahin wollte, dann bekam man eben diese Bescheinigung nicht. All solche Sachen, die muss man eben wissen, ehe man so verallgemeinert sagt, na, jetzt haben sie nun schon gleich Großburschler, Großdeutschland. Das stimmt einfach nicht. Dieses Kaff gibt es wirklich. Und die Leute, die ich fand das so schön. Also ich meine, ich finde weniges schön, was das Fernsehen macht. Aber das fand ich nun mal wirklich so gut, dass sie das auch mal gezeigt haben, wie die Leute, und es waren ja alte Leute im Wesentlichen, die da standen mit Tränen in den Augen und manchmal ihrer Sprache nicht mächtig vor innerer Bewegung, weil so viel passiert war in all den Jahren. Und das muss man sehen. Und da finde ich, ich glaube, da sind sie einfach zu jung dazu, um solche Sachen so zu sagen.
Die zwei Standpunkte von der älteren Frau einerseits, die auf dem momentanen Erleben beharrt hat, und vom Detlef zum Winkel, wo das in die weitere nationale Perspektive gestellt hat, sind nicht zusammengekommen. Aus dem Geplänkel, was es gegeben hat, hat sich aber eine andere Kontroverse entwickelt zwischen dem Detlef zum Winkel und dem Filmemacher Thomas Grimm, und zwar über die Frage, wer eine Eigenstaatlichkeit in der DDR möglich gewesen.
Hier ist ja, das ist ja von dir angesprochen worden, das Problem der Eigenstaatlichkeit der DDR. Inwiefern sich der Bürger nach wie vor identifiziert mit seinem Staat. In dem Moment, wo der Staat völlig demontiert wird, in dem Moment, wo es kaum politische Kräfte gibt, denen er sich in irgendeiner Weise anschließen könnte, in dem Moment wurde ja, das ist ja nun bekannt, dieses Vakuum von Herrn Kohl in besonderer Weise aufgefüllt.
Aber die Freiheit ist doch kein Vakuum.
Welche Freiheit?
Die Freiheit. Durch das Reisen und durch das Abwirtschaften, Abgang des alten Regimes erreicht hat. Das ist doch kein Vakuum, das mit der Nation zu füllen wäre.
Das ist doch auch noch nicht, das reisen zu können, das ist doch noch nicht die Freiheit. Das ist sie nicht. Es hat eine reale Möglichkeit bestanden, eine, sagen wir es mal so, soziale, freie, demokratische Gesellschaft zu errichten auf dem Boden der DDR. Aber die gab es halt nur, das ist meine persönliche Meinung, bis zum 9. November. Danach war es einfach nicht mehr möglich. Und danach den Grünen vorzuwerfen, dass sie jetzt den Standpunkt aufgeben, die Zweistaatlichkeit beizubehalten. Ich glaube, dass wenn man in die Geschichte der SED selbst hineinschaut, und ich hatte das ja vorgestern mal zeigen können, die hat ja bis 1958 an der Einheit Deutschlands festgehalten. Warum wurde das aufgegeben? Warum gehen ständig die Linken in die Defensive, statt endlich einmal in die Offensive zu gehen? Warum werden nicht Konzepte über Jahre hinweg offensiv vertreten?
Stalinistische Konzepte. Das war ein stalinistisches Konzept, diese deutsche 1952 die Note, das war stalinistische Politik in Fortsetzung des Hitler-Stalin-Pakts.
Das halte ich also, wenn ich jetzt die Note Stalins übertrage, nehmen wir mal auf die Gruppe Harich-Janka und andere, das als eine verlängerte Fortsetzung von Stalinismus betrachte, ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt noch politikfähig bin, wenn ich so verkürzt, also...
Na, was fandest du dann 1952, die Note zur deutschen Einheit? War das jetzt antistalinistische Politik? 1952? Was hat sich denn, das ist doch sowjetische Politik gewesen, was hat sich denn die Sowjetunion mit dieser Note zur deutschen Einheit gedacht? Sie hat gedacht, die deutsche Karte zu spielen. Die deutsche Karte spielt sie, um irgendwelchen Gegenwert sich dafür einzuhandeln. Das heißt also, damals die deutsche Neutralität, die deutsche Entmilitarisierung und der Versuch, dadurch den sowjetischen Einflussbereich auf Mitteleuropa auszudehnen, das ist doch bekannt. Das war in der Tat sowjetische Außenpolitik, wie sie von Stalin konzipiert worden ist und heute von Gorbatschow nicht viel anders in ihren Grundzügen fortgesetzt wird. Denn Gorbatschow erhofft sich durch das Spielen der deutschen Karte die Einladung in das gemeinsame und Integration in das gemeinsame Haus Europa. Ja, und Stalin hat sich letztendlich auch kein so viel anderes Geschäft mit Hitler erhofft.
Inwiefern sollten Überlegungen über ein linkes, einheitliches Deutschland, was von, nehmen wir mal die 56, diesen speziellen Fall, also wo es darum ging, ein einheitliches Deutschland mit SED und SPD zu erreichen, warum soll das ein stalinistisches Deutschland werden? Ich möchte dazu gar eine Gegenfrage stellen. War die DDR tatsächlich auf Dauer in dieser Form lebensfähig? Ich bezweifle das. Ich bezweifle, dass die DDR als eigener Staat neben der Bundesrepublik in dieser Form auf längere Zeit lebensfähig gewesen wäre. Es ist vielleicht sogar zu vermuten, die DDR hat nur deshalb so lange überleben können, weil sie eine Mauer gebaut hat, weil sie einen restriktiven Staatsapparat aufgebaut hat. Die tatsächliche Schwierigkeit beginnt, wenn sie das abbaut, wenn das nicht mehr da ist, welche Rolle soll sie dann spielen? Welche Möglichkeiten hat sie dann überhaupt noch? Und es zeigt sich, darüber wurde ja nie nachgedacht, das durfte nicht ausgesprochen werden, über eine Zweistaatlichkeit länger nachzudenken, halte ich für eine absolute Illusion.
Die Diskussion ist dann auch tatsächlich, hat sich auf das verlagert, wieso ist denn DDR zusammengekracht, und ziemlich schnell ist eine Einigkeit darüber bestanden, es ist der Konsumdruck vom Westen her. Es hat auch kurze Auseinandersetzungen noch gegeben über, hat jetzt das linkes Bewusstsein das können verhindern oder nicht. Ich setze jetzt ein mit dem Detlef zum Winkel, der an dieser Frage vom Konsumdruck anknüpft.
Selbstverständlich ist es legitim, dass die Leute einen Nachholbedarf an Konsum haben. Selbstverständlich wollen sie ihn möglichst schnell befriedigen und so weiter und so fort. Nur das große Rätsel, das große Geheimnis, und da reden wir hier immer dran vorbei, ist, warum lassen sich dann schwarz-rot-goldene Fahnen in die Hand drücken? Warum dann nationalistisch? Diejenigen Länder, die sich vor allem in den 60er Jahren im Westen mit Hilfe eines kapitalistischen Booms einen relativen Lebensstandard erarbeitet haben. Wir wissen, dass er ungerecht verteilt ist. Wir wissen, dass er auf Kosten von Hungertod in der dritten Welt geht. Aber erarbeitet wurde dieser Lebensstandard oder erreicht wurde diese Produktivität und so weiter und so fort nicht mit Nationalismus. Und das ist ja wohl ganz einfach zu verstehen. Der Nationalismus ist aufgekommen durch den Thatcherismus als erstes mit diesem grandiosen Krieg gegen die Malvinen und als zweites durch den Reaganismus mit dem noch grandioseren Krieg gegen Grenada und kommt jetzt nach Mitteleuropa hinein, nicht nur in die beiden deutschen Staaten, sondern wie wir genauso wissen, nach Frankreich, nach Österreich, diese FPÖ und so weiter und so fort. Aber in den beiden deutschen Staaten ist er besonders relevant, weil es hier auf eine erhebliche territoriale Erweiterung hinausläuft, ist also besonders gefährlich. ist eine Verschiebung des internationalen Kräfteverhältnisses, eine Destabilisierung, eine Kriegsgefahr und so weiter und so fort. Das ganze System kommt ins Rutschen. Warum also gab es dieses Kippen von legitimem Konsumbedürfnis, von legitimen Reisebedürfnissen und all diesen Dingen hin zu den schwarz-rot-goldenen Fahnen? Das ist das große Geheimnis. Und hier hat die Linke allerdings etwas zu sagen. Hier muss die Linke allerdings intervenieren und sie muss in der schärfstmöglichen Form intervenieren, denn sie muss an Auschwitz denken und an sonst gar nichts, wenn schwarz-rot-goldene Fahnen gehisst werden oder wenn das Lied von Hoffmann von Fallersleben gesungen wird, ganz gleich, ob er es auf Helgoland oder sonst wo gedichtet hat. Denn bei diesem Lied muss man an Hitler denken und an nichts als Hitler. Dafür ist es ja Deutschland und nicht irgendein anderes Land.
Der Detlef zum Winkel, ich unterbreche da rasch, nimmt Bezug auf eine Diskussionsschlaufe, die es vorgegeben hat, und zwar über die Nationalhymne Deutschland, Deutschland über alles in der Welt, wo ein älterer deutscher Herr gesagt hat, das Lied ist gar nicht so imperialistisch, das hat der Hoffmann von Fallersleben einsam auf dem Insel Helgoland geschrieben, wo jetzt der Detlef zum Winkel aber darauf besteht, egal wer, warum und wie das geschrieben worden ist, es geht darum, für was es benutzt oder für was es denn eingesetzt wird.
Und hier ist eben ein Punkt, wo die Linke sich streitet, ob sie hier massiv dagegen interveniert oder nicht. Und es gibt lauter Fluchtargumentationen, wo man sagt, aber das ist verständlich, jenes verständlich und so weiter und so weiter. Und ich meine, der Fehler ist da gemacht worden, wenn ich mich jetzt mal als Ausländer in die DDR-Angelegenheiten einmischen darf, wo in Leipzig diese ersten schwarz-rot-goldenen Blöcke aufgetaucht sind. Da hätte man nämlich eine Schlägerei anfangen müssen. Eine ganz einfache Schlägerei der Demonstranten, Bündnis 90, Initiative für Menschenrechte, Vereinigt die Linke, PDS, was weiß ich was alles. Die hätten sich prügeln müssen mit den schwarz-rot-goldenen Demonstranten, damit sofort klar gewesen wäre, jetzt gehen die Wege auseinander. Aber stattdessen hat man gesagt, ist ja verständlich, die sind ja auch gegen den Stasi, die sind ja auch gegen die SED, die gehören zu uns, machen wir halt, es ist zwar unangenehm, aber machen wir eine Weile gemeinsame Sache. Nächsten Montag waren schon doppelt so viele. Übernächsten Montag war es schon die Hälfte. Dann waren es zwei Drittel der Demonstranten. Dazu kann ich nur sagen, gut, das ist meine Beobachtung vom Fernsehschirm, aber dazu kann ich nur sagen, diese Leute, diese rechten, konservativen, reaktionären Kräfte haben sich auch auf den Anti-Atomkraft-Demonstrationen eingemischt und haben auch versucht, sich auf den Friedensdemonstrationen in der Bundesrepublik einzumischen. Und es gab Schlägereien und sie sind wieder gegangen. So ist wenigstens einigermaßen klar gewesen, wer was will, wer hier progressive Inhalte vertritt, wer hier reaktionäre Inhalte vertritt.
Aber ich denke, dass es einen entscheidenden Unterschied gibt, einfach in der Betrachtungsweise von außen, wenn man drin steht. Es existiert ein... Also ein ziemlich deutliches Gefälle zwischen linken Theorien oder einfach Leuten, die so ein Stückchen linken Grundsatz haben, in Berlin und mehr im Norden und den südlichen Regionen. Die südlichen Regionen, sicherlich, man kann sagen, es waren mal traditionelle SPD-Gebiete und so weiter. Aber es ist heute nicht mehr der Fall und es war eigentlich auch in der Zeit vor der Wende nicht der Fall. Leipzig war eigentlich immer mehr eine traditionelle Menschenrechtsecke, ne? Und ja, nee, es ist, ja, es klingt vielleicht verrückt, aber es ist nie so eine libertäre Ecke gewesen, so eine autonome Ecke. Sowas hat in Berlin immer mehr mitgespielt, ne? Also selbstverwaltete Strukturen zu fordern und sowas. Gab es in Leipzig nicht. Ich weiß nicht, ob er das versteht, aber von daher, die Leute, die im Neuen Forum waren, und die Leute, die Bewegungen dort mit ins Leben gerufen haben, waren schon vorher im Prinzip viel mehr, klingt vielleicht blöd, aber rechts, als in Berlin. In Karl-Marx-Stadt ist die Forum-Partei gegründet worden. Es gab in Leipzig einen riesen Knall, ne? Weil das neue Forum eben keine Partei sein wollte und keine werden wollte. Und daher gab es eine Spaltung. Es gab immer... die Kritik nach Berlin zu den Leuten vom Neuen Forum, ihr seid zu links und sozialistisch und das wollen wir nicht mehr. Wir haben davon die Schnauze voll, wir wollen keine Experimente mehr, macht das, was wir hier sagen, und wir wollen Deutschland. Und das war ein Konfliktpunkt. Und der ist aber auch eigentlich nie ausgetragen worden. Es war halt so im Süden so und im Norden so. Und von daher ist es verständlich, dass in Leipzig Deutschlandfahnen auftauchten. Und dass sich keiner gegen gewehrt hat. Weil wer hätte sich gegen wehren sollen?
Aber anfangs waren es doch ganz wenige. Anfangs, das hat man doch auf den Bildern gesehen, anfangs waren das 50 Leute.
Ja, aber es ist mehr so eine Schwelle, die übertreten worden ist. Weißt du?
Ja, aber dann lief das Ganze harmonisch. Immer mehr von den linken Demonstranten blieben weg, immer mehr von den rechten kamen dazu. Und die sind natürlich auch von der Bundesrepublik eingereist, haben dort Republikanermaterial verteilt und so weiter und so weiter. Und es gab nie einen Bruch, sodass die Leute in Leipzig bis zuletzt sagen konnten, wir sind ja diejenigen, die hier überhaupt die ganze Protestbewegung angeleiert haben. Und das ist doch ein Lug und Betrug. Und weil sich die fortschrittlichen Kräfte, die Oktoberdemonstranten, nicht gegen diesen Lug und Betrug gewehrt haben, und das hätten sie nun mal am besten fernsehgerecht mit einer Schlägerei inszeniert, ja? Deswegen sind sie auch so beschissen geschnitten. Deswegen haben sie ihre Identität abgegeben, meiner Meinung nach.
Ich glaube nicht, das beweisen auch die Wahlergebnisse, dass sich so viele Leute in Leipzig dagegen wehren wollten. Das glaube ich nicht.
Ich möchte jetzt wieder einen Sprung zurück machen. Das Verhältnis von der DDR-Bewegung zur Gewaltlosigkeit, weil es gerade in den Zusammenhang passt. Dem Ausschnitt, den ich jetzt spiele, vorausgegangen, ist ein Einwurf von Schweizer Seite, dass die Bewegung eben in der DDR, also vor der Wende, sehr stark auf Gewaltlosigkeit bestanden hat. Der Verweis auf alternative Bewegungen hier im Westen, die auf Gewalt verzichtet haben, weil sie das andere, weil sie den Gegenentwurf nicht haben können benennen, also auch auf den Weg dazu nicht haben können so festmachen. Die Antwort von Till, warum sie so auf der Gewaltlosigkeit bestehen oder bestanden haben.
Ja, was heißt zutraut? Ne? Also wir hatten ja eigentlich das Problem, dass sämtliche Aktivitäten, auch wenn man nur von Gewalt oder der Möglichkeit einer Gewaltanwendung geredet hat, im Prinzip gegen die Bewegung ausgelegt worden sind, von den verschiedensten Seiten. Und von daher die Gewaltlosigkeit als Grundsatz über eine jahrelange Entwicklung entstanden ist und letztlich auch durchgesetzt worden ist. Ich finde es auch nicht unbedingt schlecht, also ich stehe dahinter irgendwo. Allerdings die Vermarktung dieser Gewaltlosigkeit, ja, das zu kommentieren, muss ich mir wahrscheinlich jetzt nicht erlauben. Ich denke schon, dass wir mit Idealen und Zielen auf die Straße gegangen sind. Und noch vor einem halben Jahr haben wir mit einfachen Proleten, also Arbeiterinnen oder so, am Kneipentisch gesessen und ja, geredet, wie es denn weitergehen könne oder was wir uns vorstellen. Und da kamen die Argumente, ja, dieser real existierende Sozialismus kann es nicht sein. Aber eigentlich ist Sozialismus an sich eine gute Ideologie oder hat eine gute Vorstellung, ne? Und wir müssen es anders machen, wir müssen es freiheitlich praktizieren. Und das, was mich so enttäuscht, ist es, dass es innerhalb weniger Wochen wirklich einfach nur umgekippt ist. Und dass das Gesicht aufgegeben worden ist zugunsten des Schaufensters Westen. Die Grenzen sind geöffnet worden, die Leute haben sich besudeln lassen von dem bunten Licht, was sie sehen, und von den sauberen Straßen, aber haben nicht mehr über ihre Situation und ihre Vorstellungen für eine Zukunft, ihre Perspektiven nachgedacht.